Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tiggemann und Vico von Bülow.
Hallo Bernd, ich begrüße dich zur neuesten Folge unseres Podcasts Irgendwas dazwischen. Bernd Tiggemann.
Jetzt, ja, super, Vico. Ich begrüße dich auch ganz herzlich. Schön, dass du mit von der Partie bist, dass du wieder mit dabei bist, dass wir ein bisschen plaudern können jetzt in dieser wilden Karnevalszeit. Hast du denn schon gefeiert ordentlich?
Ich bin Ostwestfale. Ich weiß, wie man das Wort Karneval schreibt, aber ehrlich gesagt, mein Ding ist es nicht. Bist du denn so ein richtiger Karnevalist?
So richtig glaube ich nicht, aber so richtig wird bei uns auch nicht gefeiert. So im Nachbardorf, da geht es immer ziemlich hoch her, in Riedberg, das ist so eine der wenigen Karnevalshochburgen, die wir in Westfalen haben. Aber da war ich noch nie, beim Straßenkarneval jedenfalls nicht. So ein paar Sitzungen habe ich schon mal mitgemacht. Das gibt es hier von der katholischen Kirchengemeinde auch ab und zu mal. Da kann man dran teilnehmen, das ist auch meistens ganz lustig. Ich feiere gerne, klar, aber das sieht ja dieses Jahr auch alles ein bisschen anders aus. Bevor wir es vergessen,
jetzt bin ich beleidigt.
Okay, dann begrüße ich euch da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ganz besonders herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns folgt, dass ihr uns die Treue haltet und dass ihr auch in dieser Karnevalsausgabe von Irgendwas dazwischen wieder mit von der Partie seid. Hallo!
Jetzt darf ich aber, oder?
Bitte. Ich bitte darum. Vico, jetzt du.
Denn, weil wir beide Ostwestfalen sind und nicht so richtig über Karneval Bescheid wissen, haben wir uns gedacht, wir sind ja ein Service-Podcast. Und ja, deshalb bieten wir unseren Hörerinnen und Hörern den Service, heute im Podcast jemanden dabei zu haben, der sich mit Karneval richtig auskennt. Und zwar von vorne bis hinten, von rechts bis links.
Von oben nach unten.
Von oben nach unten.
Und von hinten durch die Brust ins Auge.
Genau. Der ist nämlich nicht nur Rheinländer. Das ist ja erstmal schon mal so eine Geschichte, die für den Karneval prädestiniert. Sondern er ist auch promovierter Karnevalist. Promovierter Karnevalist. Das sind nur die wenigsten. Und zwar haben wir heute zu Gast in unserem Podcast Trommelwirbel Holger Püker. Holger Püker ist geboren in Köln, also eine kölsche Junge, wie man so schön sagt, wohnt jetzt aber in Wuppertal, weil er da Pfarrer ist. Und dass er promovierter Karnevalist ist, das ist nicht nur so eine Behauptung, sondern das ist einfach so. Denn Holger Püker hat eine kirchengeschichtliche Doktorarbeit geschrieben über protestantische Karnevalsrezeption und Transformationen konfessioneller Mentalität mit dem schönen Titel Vom Sittlichkeitskampf zur Büttenpredigt. Lieber Holger, erstens schön, dass du da bist und zweitens, was ist protestantische Karnevalsrezeption und Transformationen konfessioneller Mentalität?
Gute Frage. Erstmal danke, dass ich hier sein kann. Schön, euch zu sehen und schön dabei zu sein und über so ein schönes Thema zu reden, wenn ich dieses Jahr schon auch nicht feiern kann. Karnevalsrezeption heißt ja, es geht um die Frage, wie der Karneval wahrgenommen wird. Und für mich war das einfach die Frage, ich kenne ja nichts anderes wie Karneval sozusagen, also auch von zu Hause aus nicht. Und ich habe das auch nie irgendwie als Problem erlebt mit der Kirche, sondern bei uns wurde in der Gemeinde, also ich war früher als Kind nicht so in der Gemeinde, aber da gab es auch schon immer Karneval und da wird immer gefeiert und da ist man beim Zug mitgegangen und so. Und was ich aber kannte, war so dieses, dass Leute sagten, ja, das ist ja so ein Thema, Kirche und Karneval und gerade evangelisch und Karneval. Und dann hat sich bei mir irgendwann diese Einsicht rauskristallisiert, offensichtlich ist es kein Problem mehr, zumindest so in Köln nicht. Aber offensichtlich war es mal eins. Und dann habe ich irgendwann gedacht, als ich so mit dem Studium fertig war, vielleicht kann man das mal untersuchen. Also wie hat die evangelische Kirche den Karneval wahrgenommen im Laufe der Geschichte? Und was erzählt das, sagt das was über den Karneval aus oder sagt es auch was über die Kirche aus, wie die sich verändert hat? Und das habe ich untersucht.
Ja, Karneval ist ja tatsächlich, wenn man sich das so mal regional anguckt, eher in katholischen Gegenden, ne? Also das, was wir hier in Westfalen an Karneval haben, findet meistens in katholischen Städten und Dörfern statt. Und Köln ist ja auch eher eine katholische Stadt. Also irgendwie hat das mit dieser Verbindung von Katholizismus und Karneval nicht nur in der Vergangenheit was miteinander zu tun gehabt, ne?
Also irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Also
okay.
Es ist schon so, vielleicht wenn man so ein bisschen zurückgeht, es gibt ja so ganz viele Karnevalsvereine, die immer erzählen, ja, den Karneval gab es schon bei den Römern, das gab es schon bei den Griechen oder bei wer auch immer einem da einfällt, Asterix und Obelix und sowas. Als Historiker muss ich immer sagen, können wir nicht sagen, weil die ersten Belege sind einfach noch nicht so alt. Also die ersten Belege stammen so aus dem 13. Jahrhundert. Da wissen wir, da gibt es das definitiv, weil da erzählen Leute drüber, da schreiben Leute drüber, da gibt es Rechnungen, wo Wein eingekauft wurde für die Fastnacht, wie es damals hieß. Und ich glaube, es spricht einiges dafür, dass der Karneval oder eben Fastnacht auch wirklich erst da in der Zeit entstanden ist. Irgendwie so im Hochmittelalter, weil das auch die Zeit war, wo die Fastenzeit festgelegt wurde, also der Aschermittwoch endgültig festgelegt war. Und dann war erstmal gibt es da von Anfang an eine ganz klare Verbindung zwischen Karneval und Kirche. Das ist erstmal ganz klar. Und dann ist es aber so, dass das durchaus sehr wechselhaft ist. Also es gibt schon vor der Reformation Leute, die gegen Fastnacht sind. In der Reformation ist es extrem bunt. Also es gibt Reformatoren, die bedienen sich des Karnevals oder der Fastnacht, um ihre Ideen unters Volk zu bringen. Also bis dahin, dass man wirklich wie so eine Prozession veranstaltet, in Wittenberg zum Beispiel.
In Wittenberg?
Vor
Luthers Augen? Ja. Der ist mir jetzt nicht gerade als Karnevalsfreund bekannt.
Das liegt aber daran, weil unser Lutherbild ganz stark geprägt ist von einem seiner Schüler oder einer seiner Nachfolger. Und der hat dieses Bild, dass Luther gegen die Fastnacht war, in seinen Predigten verbreitet, weil der zu einer Zeit gewirkt hat, als man den Karneval schon verboten hat. Also das eine Generation nach Luther, ja, waren die alle dagegen oder viele, aber in der Reformation selber, also dieser improvisierte Umzug in Wittenberg, wo man einen, da haben die, glaube ich, irgendwie so eine Puppe genommen und haben den irgendwie als Kardinal oder Papst verkleidet und sind dann damit durch die Straße gezogen, haben den in den Fluss geworfen. Und das fand Luther ganz großartig, hat er seinem Freund Spalatin auch geschrieben, dass das ein großer Jux war. Oder es gibt Belege, wo dann in Wittenberg das nochmal gefeiert wurde und Luther eingeladen wurde, die Fastnacht an der Uni zu begehen. Also es war so, man hatte das irgendwie abgeschafft, halb oder doch nicht. Und die Uni sagte, ja, vielleicht feiern wir auch keine Fastnacht mehr, aber wenn wir uns vielleicht an dem Donnerstag vor Aschermittwoch trotzdem treffen können und ein bisschen essen und saufen können, dann wäre das schön, wenn der Dr. Luther dabei wäre. Und dann hat Dr. Luther aber nur gesagt, ja, gute Idee, ich kann aber leider nicht. So. Und auch dann so in der Schweiz zum Beispiel, da gab es die Tradition der Fastnachtsspiele. Das waren so durchaus politische, groß angelegte Spiele. Und das haben sich die Reformatoren sehr zunutze gemacht. Und interessanterweise kam das dann, hatten dann die katholische Kirche, die sich ja auch, also die hatten irgendwie genauso viel dagegen. Also in den Kirchenordnungen der evangelischen Kirche, also die Gesetzgebung in den evangelischen Ländern so nach der Reformation, 1560 ab, so drumherum, die verbieten alle die Fastnacht. Die verbieten aber auch das Tanzen bei Hochzeiten. Die verbieten auch, die verbieten auch Kirmes und die verbieten auch, dass Männer und Frauen, also unverheiratete Männer und Frauen, sich irgendwo treffen. Und ein paar Jahre später schreiben die Katholiken das ab, diese Verordnungen. Und es gibt Gebiete, die evangelisch geworden sind und in denen dann der Karneval oder die Fastnacht trotzdem weiter Fortbestand gehabt hat. Also das ist eine ganze Menge, das ist ein ziemlich bunter Flickenteppich. Und tendenziell ist das sicherlich so, dass es in katholischen Gebieten mehr Karneval gab. Aber es gibt doch auch ziemlich viele Ausreißer, sowohl zu der einen als auch zu der anderen Seite. Also es gab immer auch Päpste oder Bischöfe, die ganz fürchterlich gegen den Karneval gewettert haben. Und es gab immer auch Protestanten, die gesagt haben, das ist überhaupt kein Problem.
Aber wenn du sagst, Karneval war erst unter den Protestanten verboten, ich hätte jetzt so ganz naiv gedacht, also gut, heutzutage ist es nicht mehr verboten, aber dass doch relativ wenig Protestanten ganz bewusst Karneval feiern. Aber vielleicht täusche ich mich da auch komplett. Ist das in Köln anders? Da feiern auch protestantische Familien ganz normal mit Karneval, so wie die Katholiken auch.
Also ich habe noch nie einen Unterschied zwischen evangelischen und katholischen Familien in Köln oder sowas gemerkt.
Okay.
Ich kann mich erinnern, bei mir in der Grundschule, da war einer, der war neu apostolisch und der hat kein Karneval gefeiert. Mhm. Das durfte der nicht. Aber sonst, also gerade mit Blick auf den Karneval spielt das überhaupt keine Rolle.
Da wird querbeet gefeiert.
Vielleicht ist das eine Generation. Da wird querbeet gefeiert und ich sag mal so, Muslime feiern ja Karneval auch mit, auch wenn bei denen keine Fastenzeit ist, kurz drauf. Also ich hab das nie so, da nie einen Unterschied erlebt.
Ja, okay. Was macht für dich denn den Reiz von Karneval aus? Kannst du das sagen?
Kann ich bestimmt. Ich weiß noch nicht mal, wo ich anfangen soll, weil das ja so viel ist. Also
Was macht den besonderen Reiz von Karneval aus? Wird es auch nicht leichter, ne, wenn ich so frage.
Also ich glaube, für mich macht den Reiz aus einmal das Verkleiden, also dieses Spielen mit Spiel mit sich selbst irgendwie. Mhm. Ich bin großer Fan von Straßenkarneval und Kneipenkarneval. Also das heißt, diese großen Umzüge, wo dann ja auch Schulen beteiligt sind, Kirchengemeinden, wo Vereine sich zeigen, wo die ein ganzes Jahr darauf hinarbeiten und die ganze Stadt feiert und auch wirklich in den Kneipen dieses, ja, das ist so ein bisschen kitschig.
Wir sind ja unter uns, Haus raus.
Da stehen ja dann tatsächlich, ja genau, also es ist ja so, dass die da stehen ja wirklich nicht der Banker und der Pfarrer und die Putzfrau an der Theke, sondern da stehen der Lappenclown und der Superheld und die Eisprinzessin, die stehen da. Also ich erlebe das schon so, dass im Karneval soziale Unterschiede ein bisschen weniger eine Rolle spielen. Das hat sicherlich auch mit dem Alkohol zu tun.
Ja.
Das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Also, dass das so ein bisschen Schmierstoff braucht es dafür. Mhm. Aber dass sich Leute anders waren, dass Leute sich anders zeigen können, als sie sonst im Leben sind. Und was ich auch mag, zum Karneval gehört ja nicht nur dieses Feiern, sondern es gehört ja auch eine ganz starke Sentimentalität dazu. Also irgendwann nach Mitternacht oder so in jeder Kneipe, dann hört die Ballermann-Musik auf und dann kommen diese leisen Lieder, die ganz sentimental sind und wo, glaube ich, viele Tränen geweint werden, die man sich sonst, da stehen doch alle da und heulen, weil das ist so schön und dann müssen wir auch noch in Köln und so. Also das, ich glaube, da wird sehr viel geweint, was man sich sonst im Jahr nicht so traut.
Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich dachte, das ist so eine feuchtfröhliche Veranstaltung, aber dass es wirklich sentimental zugeht, überrascht mich jetzt. Man muss es wahrscheinlich mal miterlebt haben und einfach mitgefeiert haben, nehme ich an, um das irgendwie ja, nachvollziehen zu können, ne, oder?
Also ich glaube schon alleine, also man muss es, glaube ich, miterleben, weil es natürlich, und ich glaube, man kann es auch gar nicht so als Beobachter nur miterleben, weil wenn man irgendwie als einziger Nüchterner von lauter verkleideten und besoffenen Leuten umgeben ist, das
schlechte
ist
ja Idee, ne?
Das ist nicht so super.
Ja. Wie bei jeder Party, da darfst du auch nicht der einzige Richtig. Nüchterne sein, das geht einfach nicht.
Ja. Genau, wenn man der ist, der fährt.
Genau, hast du immer die A-Karte, immer.
Ja. Total. Also ich glaube, man muss es mal erleben.
Also,
und mir fällt es natürlich auch leicht, ich bin ja da reingewachsen von vornherein. Also das bei uns wurde ja im Kindergarten schon, und ich war im evangelischen Kindergarten, also da haben wir uns ja verkleidet und gemacht und so. Man wächst irgendwie rein, dass das auch was ist, wo alle irgendwie beteiligt sind. Weil man geht
also ich kann mich erinnern, dass es auch entzückende Kinderbilder von mir aus dem Kindergarten gibt, wie ich verkleidet bin.
Ach,
ein legendäres Zwergenkostüm. Aber dann, als ich so Jugendlicher war, bin ich eher geprägt worden von Wolfgang Niedecken und Bab und seinem legendären Song Nicht für Koche. Also nicht für Kuchen bleibe ich Karneval hier. Jemand, der aus Köln kommt und den Kölner Karneval live erlebt hat und gesagt hat, diese Vereinsmeierei, diese Doppelmoral, dieses sich besaufen, dieses Uniformfetischismus tragen, das ist alles so zum Kotzen. Ich verpiss mich, da mache ich nie mit. Und das hat mich als Westfalen daran bestärkt, wenn selbst ein Rheinländer sagt, also dass das irgendwie doof ist, dann muss ich da auch nicht hingehen. Dann habe ich Fernsehen angemacht und habe also irgendwie diese Sessionen von irgendwelchen Sitzungen gesehen. Die laufen ja jetzt auch wieder im Fernsehen. Und ehrlich gesagt, Holger, das, was du gerade erzählt hast, finde ich total überzeugend. Und das kann ich auch verstehen und so dieses Fröhliche, was dann in die Sentimentalität umkippt. Aber wenn ich mir so eine Fernsehsitzung angucke, boah, das ist so schrecklich langweilig, weil die Witze, die machen, sind total unwitzig. Also wirklich bei auch den niedrigsten Kriterien sind die total unwitzig. Und dann gibt es immer auf Befehl so einen Tusch und dann müssen alle lachen. Und dann sitzen da irgendwelche Anzugträger mit so einem Hütchen auf, so, weißt du, so ein Karnevalshütchen. Und man merkt dann, wie die lachen, weil die Kamera auf sie gerichtet ist.
Könnte es sein, mein lieber Vico, dass du beim Gucken nicht genügend Pegel hattest?
Also ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, durchaus in der Lage, auch bei entsprechendem Pegel über Flachwitze zu lachen. Aber das, was ich da im Fernsehen mitgekriegt habe, echt, also ich glaube, so sehr besaufen kann ich mich gar nicht.
Okay. Wie findest du die Sitzung, Holger? Wie geht dir das, wenn du sowas miterlebst?
Ich kriege davon ja wenig mit. Ich glaube, was man sagen muss, ist, dass das Spektrum also es gibt ja, wie gesagt, diesen einen Straßen- und Kneipenkarneval und es gibt den Sitzungskarneval. Das sind schon nochmal zwei Paar Schuhe, auch wenn die natürlich.
Also gebremster Schaum öffentlich-rechtlich.
Das ist ja, also das, was man dann sieht, auch Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht und so. Das ist ja öffentlich-rechtlicher Karneval. Also das ist, glaube ich, auch nicht so meins. Aber was ich ist ja schon, genau, das ist eine ganz eigene Ästhetik nochmal, verbunden eben mit ein bisschen Klüngel und eben sehr viel so Mittelstandsproports. Es gibt aber auch, es gibt ja sehr viel anderes. Es hat ja so in den 80ern hat das angefangen, dass sich der Karneval, auch der Sitzungskarneval ausdifferenziert hat. Die Sitzung, die ja am meisten geguckt wird im Fernsehen und wo auch die meisten Besucher hat, ist die Stunksitzung. Also eigentlich der linksliberale, linksalternative Gegenkarneval. Und das hat dazu geführt, dass sich die Szene immer weiter ausdifferenziert hat. Also es gibt die Mädchensitzung, die Rosa-Sitzung gab es eine ganz lange Zeit. Das war ganz grandioser, subversiver Spaß auch auf der Bühne. Und Und es gibt auch, das finde ich, und das finde ich spielt auch eine Rolle, und da vielleicht werde ich da auch älter und finde das immer schöner, es gibt einfach auch diese ganz vielen kleinen Sitzungen, die von Gemeinden gemacht werden, die von Schulen gemacht werden. Es gibt immer wieder Initiativen, dass man Sitzungen auch macht, wo Familien bewusst gemeinsam auch irgendwie feiern können. Und das sind total oft fast rein ehrenamtliche Initiativen, die wo ein ganzes Stadtviertel sich ein Jahr lang darauf vorbereitet. Das finde ich hat auch was. Also will sagen, diesen Gürzenich Sitzungskarneval brauche ich jetzt persönlich auch nicht. Es gibt aber halt auch mehr.
Ja, okay. Was ich gar nicht wusste, du hast jetzt schon zweimal gesagt, irgendwie die Leute bereiten sich ein ganzes Jahr darauf vor. Das ist also wirklich so. Ich hätte jetzt so als Laie gedacht, am 11.11. geht's los und dann ist irgendwie 3 Monate später Karneval. Aber das scheint doch irgendwie mehr zu sein.
Ja, Moment. Nee. Also am 11.11. ist am 11.11. ja. geht's los und ja. dann ist Karneval. Es ist dann so ein bisschen so, wie sagt man in Köln so schön, Weihnachten ist ja ganz schön, aber mitten in der Saison stört.
Okay.
Nein, es ist, also ich meine, natürlich gibt es da um den 11.11. rum viel, dann gibt es so Anfang Januar nochmal was und dann kommt Karneval. Aber erstmal musst du ja, also ich sag mal so, ich habe immer Urlaub gehabt aus Wuppertal.
Ja, klar,
natürlich. Feldforschungen für meine Doktorarbeit machen. Ne? Und du hast ja als, wenn du jetzt ordentlich Karneval feierst, hast du ja zum Beispiel mehrere Kostüme. Weil du brauchst ja Kostüme für draußen.
Weil wo es dann auch warm ist in den Kneipen und sogar so richtig heiß und so.
Und du brauchst Kostüme für drinnen.
Genau. Mhm. Ja.
Richtig. Wo du so ein bisschen Zwiebellook hast und so. Dann guckst du, wo gehst du hin. Also das fängt schon früh an, erstmal zu überlegen für einen selber, als was verkleide ich mich. Dann gehst du vielleicht mit anderen Leuten zusammen.
Ja, genau, diese Gruppenverkleidung.
Man geht dann so privat irgendwie als Gruppe, sagt, wir gehen zum Zug und dann verkleiden wir uns alle irgendwie als Entenhausen oder sowas. Dann ist natürlich auch so, das sind alles hochgradig professionalisierte Veranstaltungen, da wird geprobt und geübt. Der ganze Stadt.
Ja, das habe ich schon mal erlebt in Köln, das ist Wahnsinn.
Wird ja verändert, also ne, die stellen Absperrungen auf, um klarzukriegen, wo man lang geht, ja, Dixi-Klos müssen irgendwie beigeschafft werden. So. Also das ist schon, da kann man sich schon lange mit beschäftigen. Das ist so.
Und das habe ich sogar selber mal mitgekriegt, auch in Westfalen. Meine damalige Freundin, jetzige Frau, war Vikarin in Olfen. Olfen liegt im Münsterland und ist so ein Karnevalsdorf. Und die hat...
Das ist bestimmt wegen dem Namen.
und hat in... die hat gewohnt direkt neben einem Bauernhof. In diesem Bauernhof war eine Scheune, wo die das ganze Jahr über an den Karnevalswagen gebastelt haben. Mhm. Und wenn der Karneval vorbei war, nächstes Wochenende haben die sich wieder getroffen und angefangen, neue Wagen zu basteln. Das heißt, Karneval war da wirklich das ganze Jahr Thema. Also, weil das ja so eine große Aktion ist, die in so doch relativ kurzer Zeit funktionieren muss, dass man die bestens vorbereitet haben muss.
Ja. Ja, Holger, du hast eben gesagt, Verkleidung braucht man mehrere. Als was verkleidet sich denn Holger Püker im Karneval? Hast du sowas wie ein Lieblingskostüm gehabt oder so?
Was heißt denn gehabt? Also das ist ja nur, weil jetzt dieses Jahr Pause ist, ist das Thema ja hoffentlich nicht durch. Aber
nein, durch nicht, aber trägt man Kostüme zweimal? Ich weiß es gar nicht.
Ja, schon.
Also ja, schon. Okay.
Ich hatte irgendwann mal, ich habe mich lange als Dschungelcamp verkleidet, weil das den Vorteil hatte, das kommt ja jedes Jahr wieder.
Also auch ich hatte um genau so diese Zeit auch meistens, ne?
Ja.
Richtig, ne, das passte immer ganz gut. Also ich hatte diese Dschungel, das Outfit, was die immer hatten, hatte überall so Spinnen und Schlangen. Und ich hatte sogar, das war gar nicht mal so eine schlechte Methode. Ich hatte auch immer so Haribo Weingummiwürmer dabei und konnte die Leute mal fragen,
herrlich, was herrlich. Die
machen.
Eisbrecher.
Ja, das war lange. Ja, total. Ich habe mich auch mal, das war für mich sehr schön, als David Garrett bin ich mal gegangen. Als öfters war ich auch, es gibt so ein Gedicht von Lars Ruppelt, das heißt Holger die Waldfee. Und okay. Da habe ich mich verkleidet, das war so eine Mischung aus Hausmeister Krause und Märchenfee. Ich fand, ich war wunderschön, fand ich. Also ich hatte ein Tütü und große, riesige pinkfarbene Flügel, ein Krönchen, aber ich hatte eben auch eine ballonseidene Trainingsjacke und
Ich habe da irgendwie ein Bild vor Augen. Kann das sein, dass da mal ein Foto durch die Social Media gewandert ist vor ein paar Jahren? Ja, ne?
Ja.
Ja, ja. Okay, das hat sich eingebrannt in meine Netzhaut.
Da ging mal ein Foto durch die Social Media, genau. Und das ist, also ich finde, und ich sag mal, das macht man natürlich auch schon ein bisschen, sag ich mal, um Lacher zu kassieren, aber ich kann mich auch erinnern, ich habe mich nachdem Trump Präsident geworden bin, da habe ich mich als verprügelte Freiheitsstatue verkleidet, also so Freiheitsstatue, aber mit blauem Auge und mit so einem Pflaster über dem Mund und sowas.
Das klingt aufwendig.
Ja, klar. Aber das macht ja auch Spaß.
Also man steckt da richtig, richtig Zeit rein, ne? Richtig Zeit, Energie, Kreativität.
Ja, also das machst du nicht. Also wie gesagt, manche Kostüme trägst du nochmal und manchmal zieht man auch mal was von der Stange an, wenn es gut ist. Aber irgendwie, das merkst du schon, also irgendwie macht die meisten Leute, auch wenn die sich so ein Kostüm von der Stange holen, irgendwas machen die dann trotzdem noch dran. Das ist so ein bisschen... doch wieder was Eigenes wird. Und ich finde ja das Spannende, soziologisch gesehen, es gibt ja, früher gab es ja in der Kirche auch solche Plakataktionen. Oh. Gott sieht hinter deine Maske.
Sehr gut. Tolle Idee.
Rausholen. Aber, das waren so die Plakataktionen, die antikarnevalistischen Plakataktionen verschiedenster Kirchen und Gemeinden. Dem haben sich die Katholiken auch manchmal angeschlossen. Und dahinter steckt ja dieses dieses Verständnis, dass die Leute sich an Karneval hinter der Maske verstecken. Ja. Jetzt ist es aber so, dass man am Karneval überhaupt keine Masken trägt, sondern man verkleidet sich. Also man trägt Kostüme, aber keine Totalmaskierungen. Das heißt, man bleibt immer als der erkennbar, der man ist. Also der man auch sonst meint zu
sein. Selbst als vermöbelte Freiheitsstatue.
Selbst dann sehen die ja, dass ich das bin. Und ich glaube deswegen, dass dieses Kostümieren, dieses Verkleiden viel mehr ein Spiel mit eigener Identität ist. Also dass es gar nicht darum geht, ich will mich hier irgendwie verstecken, ich will mich verstellen, sondern eher, dass ich sage, guck mal, ich zeige euch was ich auch bin.
Ja, oder also jedes Kostüm sagt auch was über dessen Träger oder Trägerin aus. Ja.
Ja, total, ja. Es gibt ja auch immer so, es gibt ja auch Diskussionen, ob bestimmte Kostüme überhaupt gehen, ob man das darf.
Was darf man nicht? Hast du ein Beispiel?
Na, also als ich im Kindergarten war zum Beispiel, da gingen Cowboys nicht, weil, und auch in der Schule, weil das war so unter dem Eindruck vom Golfkrieg und sowas, wir dürfen, also nichts mit Waffen, das war immer so das Ding. Jetzt im Moment gibt es sehr stark Diskussionen über die, über so ethnische Kostüme. Blackfacing,
ob sowas erlaubt ist.
Dieses Indianer, also was ja auch, man verkleidet sich da als Zerrbilder. Das ist in vielen Kitas, sagen die, Mensch, verkleidet euch nicht als Mohren, verkleidet euch nicht als Sultan oder, sondern denkt euch doch was anderes aus. Das ist aber ein sehr neues Bewusstsein, glaube ich, dafür, dass das vielleicht gar nicht mal so unproblematisch ist. Oder manchmal gibt es auch so Sachen, ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel, ich erlebe oft, dass Leute sich durch eine Verkleidung downgraden. Also dass, wenn sich so ein Manager verkleidet als so ein indischer Rosenverkäufer, dann denke ich so, nee, eigentlich, also wenn Karneval richtig gut ist, dann schießt man von unten nach oben. Und man tritt nicht von oben nach unten. Jetzt sozial oder soziologisch, ökonomisch, politisch gesehen. Ja, aber und trotzdem bleibt das Spektrum ja unendlich breit. Und ich finde aber auch, also ich sag mal, in dem Moment, in dem ich mich verkleide, das ist irgendwie ein Statement. Und wenn ich mich als geprügelte Freiheitsstatue verkleide oder so und durch Zufall auch noch irgendwie ein Fuck-Nazis-Aufkleber auf mich draufgekommen ist oder so, dann ist das ja ein Statement. Und das muss ja auch nicht jedem gefallen. Da muss auch nicht jeder drüber lachen können.
Ich will noch mal ein bisschen evangelisch-westfälische Vorurteile gegenüber dem rheinisch-katholischen Karneval loswerden. Und hab noch mal geguckt, Jürgen Becker, großer Kabarettist, auch Karnevalist, legendäres Lied von ihm. Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin. Weil die Evangelischen, das sind alles Spaßbremsen. Und dann hat es irgendwie so Ende der 90er ja diese Protz-Sitzung gegeben, die protestantische Sitzung. Und wenn du danach googelst, findest du sofort als erstes, ja, da geht es nicht nur um den Spaß an der Freude, sondern auch noch um eine gute Sache. Ich war noch nie auf der Protz-Sitzung, deshalb alles nur vom Hörensagen. Aber wenn ich das so lese, denke ich, also Karneval, wenn ich jetzt auch höre, was du so sagst, dann geht es da um den Spaß an der Freude und nicht irgendwie um noch was Pädagogisches dahinter, um eine gute Sache. Und dann kann ich schon verstehen, wenn der Becker singt, ich bin froh, dass ich nicht evangelisch bin. Also aus seiner Karnevalsperspektive heraus. Glaube, was sagst du dazu?
Also ich sag mal so, ein bisschen krampfig sind wir ja in der Kirche irgendwie immer.
Was?
Also das ist ja, also mir fällt jetzt kein Thema in der großen, weiten Welt ein, was nicht schon ausdrücklich problematisiert worden wäre. Also ich habe ja in meiner Doktorarbeit habe ich ja geguckt, so warum hat die Kirche eigentlich ihre Meinung zum Karneval geändert? Hat die aber eigentlich auch gar nicht, sondern die haben eher ihre Einstellung geändert, dass sie nicht immer per se alles furchtbar finden. Sagen wir es mal ein bisschen hemdsärmlich gesagt. Also es gab ja auch, es gab auch vor ein paar Jahren, war ein dicker Artikel von Margot Käßmann, dass Halloween ganz furchtbar ist. Und da war wirklich fast bis in den Wortlaut rein, waren das Sachen, die die evangelischen Präsides und Bischöfe auch in der Nachkriegszeit gesagt haben, über den Karneval. Das ist genau dasselbe. Oder es gab früher in den 50ern, hat man sich in evangelischen Akademien darüber unterhalten, ob Frauen sich schminken dürfen, ob die Auto fahren sollen. Und es ist ja immer, wenn es fällt ja schon, würde ich jetzt mal sagen, als evangelischer Christ, vielleicht gerade wenn man das hauptberuflich macht, tendenziell schwer, Dinge einfach erstmal so hinzunehmen. Und ich habe auch den Eindruck, das erlebe ich aber bei Katholiken genauso, ich habe auch den Eindruck, es fällt auch schwer, Dinge einfach nur schön zu finden. Das darf nicht einfach nur schön sein. Also ne, zum Beispiel Sex, der darf keinen Spaß machen. Also da war schon, aber eigentlich dient er ja was anderem und so. Also eine ganze Menge von Sachen, also diese Begründungszusammenhänge, das mit der Prozession, dass man eben da betont, es geht um eine gute Sache, das hat der Karneval immer gemacht. Also die dicksten Schlagzeilen, die im Vorfeld und im Nachhinein immer produziert werden, ist, wie viele Arbeitsplätze der Karneval geschaffen hat, wie viel Projekte man mit wie viel Euro unterstützt hat und so. Das ist also was sehr Karnevalstypisches, weil es natürlich immer Leute gibt, die sagen, mäh. Und es gab, glaube ich, auch am Anfang der Protzsitzung sehr viele Leute, die gesagt haben, das geht nicht. Ich sag mal, so eine gewisse Krampfigkeit, dass man zu Dingen nicht einfach nur eine Meinung haben kann, sondern das muss immer auch eine fundierte Perspektive sein, die man darauf hat. Da finde ich, da sind die Evangelischen gar nicht viel anders als die Katholiken. Und ich finde, manchmal denke ich so Sozialpädagogen, die sind manchmal auch so. Da hat man auch, es ist so, also ne, es ist ja, also man muss, es ist ja, also ich habe nicht nur eine Meinung zu irgendwas, nein, die muss auch schon begründet sein. Und da geht es auch immer aufs Ganze. Also da geht es ja nie.
Und als Kirche Als Kirche kannst du das auch noch immer gleich biblisch begründen. Das ist also nicht nur irgendwie eine Meinung, so finde ich gut, finde ich schlecht, sondern das ist biblisch gesehen gut oder schlecht. Und dann überhöhst du diese Argumentation noch und sagst also Schlagermusik, Frauen, die sich schminken, Karneval, das steht schon in der Bibel, dass das furchtbar ist.
Tanzen war eine ganz große Geschichte. Also das war so in den, das ist glaube ich in den 60ern oder 50er, 60ern noch, so im CVJM, da gab es Riesenstreitigkeiten im Rheinland, ob man tanzen darf oder nicht und wenn ja, wie. Und es ist tatsächlich so, es ist nie nur eine Meinung, es ist immer, kommt die Bibel auf den Tisch. Allerdings, interessanterweise, Jürgen Ebach hat ja mal gesagt, seiner Meinung nach sollte man mit der Bibel nichts begründen, was man ohne die genauso sagen würde. Und meine Erfahrung ist, es ist immer so, dass man, also die Kirche hat eine Meinung. Und wenn die Meinung irgendwie gefestigt ist, dann fängt man an, in der Bibel zu gucken, was dazu passt. Das heißt nicht, ich will das jetzt gar nicht abwerten, nur die Reihenfolge ist nicht, wir lesen in der Bibel und lesen da, ach um Himmels Willen, wir haben das alles immer falsch gesehen, sondern wir sind beeinflusst von dem, was um uns herum passiert, ändern unsere Haltung, wie der Rest der Gesellschaft auch und stellen halt einfach fest, dass das auch theologisch begründbar ist. Also es gibt ja Karnevalsgottesdienste, es gibt Büttenpredigten und sowas, auch in evangelischen Kirchen. Und dann findet man natürlich auch immer mal so ein paar Stellen, die einfach gut passen. Also zum Beispiel wie David, der nackt vor der Lade tanzt. Oder Paulus, wir sind Narren um Christi Willen. Das sind natürlich so Lieblingsstellen von Karnevalisten. Aber es ist ja mitnichten so, dass man irgendwie die Bibel durchgeblättert hätte und gesagt hat, Mensch, jetzt haben wir das hier gefunden. Jetzt fällt es uns wie Schuppen aus den Haaren und wir haben unseren Irrtum eingesehen, sondern man hat eher sich irgendwie langsam angenähert und im Kindergarten wurde dann so ein bisschen Karneval gefeiert und dann hat man gemerkt, da fällt jetzt auch nichts, fällt jetzt auch kein Blitz vom Himmel und dann hat man gesagt, jetzt machen wir Gottesdienste draus und jetzt gucken wir nochmal, ob das nicht auch doch vielleicht sogar theologisch verantwortbar ist.
Okay, aber Holger, jetzt bist du ja nicht nur promovierter Karnevalist, sondern du bist ja auch nebenher noch Gemeindepfarrer. Mich würde interessieren, hast du denn den Karneval auch ein Stück weit in deine Gemeinde reingeholt? Machst du da irgendwas Karnevaleskes als Teil des Gemeindelebens?
Nein, also ich musste den Karneval nicht reinholen, der war schon da.
Ah, okay, du hast ihn schon vorgefunden. Weil meine
beste Kollegin der Welt die macht seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Büttenpredigten bei sich. Und ich bin ja tatsächlich, ich bin meistens Karneval nicht in Wuppertal, weil ich muss ja Feldforschung betreiben. So nach wie vor. Aber wobei dieses Jahr machen wir was. Also dieses Jahr machen wir zusammen, weil ich jetzt mir nicht freigenommen habe diesmal über Karneval. Wir machen einen Zoom-Karnevalsgottesdienst. Das ist das erste Mal, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich das mache. Nee, das zweite Mal. Aber ich kannte da. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin gar nicht so ein Karnevalsgottesdienst-Fan, weil ich immer so denke, ich mag Karneval und ich mag auch Gottesdienst. Ich mag auch Leberwurst. Und ich mag auch Schokoladenkuchen, aber ich muss es nicht gezwungenermaßen zusammen essen.
Obwohl das super lecker sein kann. Leberwurst auf Schokokuchen ist der Hammer. Muss man probieren.
Ich ahne das fast, aber ich habe es auch
schon. Geschmacksexplosion.
Also ich denke immer so ein bisschen, ich muss nicht immer, ich merke so für mich ganz persönlich, ich muss nicht zu jeder Gießkanne einen Gottesdienst machen. Auf der anderen Seite erlebe ich eben, dass das total vielen Leuten auch total viel Spaß macht. Und ich sag mal, ich kann das auch nur guten Gewissens machen, weil wir hier in der Gemeinde nicht den Spaß im Gottesdienst an den Karneval delegieren und sagen so, das ist jetzt der eine Sonntag im Monat, der eine Sonntag im Jahr, wo wir ein bisschen Spaß haben und danach ist wieder ernst.
Ja, also da bist du natürlich bei uns genau an die Richtigen gekommen. Bernd Tiggemann ist der Experte im Leberwurst- und Schokoladenkuchenessen, weil er, als er noch hier in Bielefeld war, im Landeskirchenamt und mein Kollege, die Dienstagsandacht am Veilchen Dienstag übernommen und hat eine gereimte Puttenpredigt gemacht.
Jawohl, ganz langweilig von der Stange.
Das war wochenlang schon. Nee, das war schon vorher immer der Höhepunkt, weil alle gewusst haben, bei dieser Büttenpredigt, da werden, Stichwort von unten nach oben schießen, da werden mal die Oberen im Landeskirchenamt, unsere Führungspersonen, freundlich, aber doch für alle höher und verstehbar aufs Korn genommen. Also,
schon. Manche haben es zumindest so empfunden. Manche haben sich, ja.
Ja, das haben die sich manchmal gefühlt. Nein, das haben die manchmal so gefühlt. Genau. Dabei hast du es gar nicht so gemeint. Ich
würde niemals wagen, also von unten nach oben. Man ist ja vorsichtig, ne? Genau, aber einmal wäre es fast eskaliert, als ich versucht habe, unser Führungstrio mit Bauer, Prinz und Jungfrau irgendwie zu vergleichen und dann über die Jungfräulichkeit unserer Präses spekuliert habe in Reimform. Das war nicht ganz so witzig. Also kam jedenfalls nicht ganz so witzig an.
Zumal ja im Rheinland ist die Jungfrau ja ein Kerl, ne?
Ja, eben, genau. Ja, das war mir schon klar. Genau, aber nicht allen im Saal war das so klar, glaube ich.
Ja, aber das ist, ich finde ja auch, dass also Humor und Schmerzgrenzen sind ja unterschiedlich, die hat ja der liebe Gott unterschiedlich gesät. Also das ist ja einfach so. Also es gibt ja Leute, die, ich glaube manchmal, es gibt Leute, die haben Humor als Gabe einfach nicht bekommen. Dafür können die andere Sachen voll gut.
Bestimmt, ja.
Ich denke dann immer, dann müsstest du es auch gar nicht probieren. Es ist doch vollkommen okay, aber da gibt es ja Schmerzgrenzen und manchmal muss man die Grenzen vielleicht auch dehnen. Also das muss ich doch als Kirche auch. Also da muss ich ja auch so im sonstigen Leben wird es doch auch erst an der Grenze richtig interessant, wo man sich vielleicht fragt. Also ich sag mal so, ich glaube, wenn man wirklich was über was Substanzielles über Gott sagen will, dann ist das doch immer an Orten, wo die einen so schon das Gesicht verziehen und sich fragen, ob das noch okay ist oder schon nicht mehr. Also, und das finde ich ist beim Karneval ja auch. Also wir haben lange drüber philosophiert und überlegt, ob wir wie und ob wir halt Corona in der Büttenpredigt aufnehmen und so.
Es gibt von Dietrich Bonhoeffer einen alten Satz, der überliefert wurde, die lautet, jede Predigt muss immer an die Grenzen der Häresie gehen. Und wenn man das jetzt mal überträgt, dann würde das ja heißen, jede Predigt muss immer an die Grenzen des Humors gehen. Ne? Also so nicht in der Komfortzone bleiben, sondern immer so ein bisschen versuchen, die Grenzen zu verschieben, oder?
Ja, würde ich sagen. Also sonst sind ja die Predigten langweilig. Und ich glaube, Langeweile, das ist ja fast schon Lästerung wider den Heiligen Geist. Also wir haben diese ganze Bibel mit diesen durchgedrehten Geschichten. Wir haben diese ganze Theologie mit ihren total manchmal abgedrehten Spielereien. Wir haben Gott, also Luther hat ja mal gesagt, Christus ist der Mummenschanz Gottes. Also Gott verkleidet sich als Mensch und sowas und feiert quasi Karneval. Also ich finde, dass das schon eigentlich, erstmal, ich glaube, es geht ganz viel, aber ja, ich würde sagen, es darf nicht zu, es darf nie zu betulich werden, würde ich sagen. Also es muss. Und ich finde auch, wer war das? Milan Kundera hat ja mal gesagt, der hat ja mal versucht zu erklären, was Kitsch ist. Und er hat gesagt, Kitsch ist die Verneinung der Scheiße.
Okay.
Na, also er sagt dann, die Scheiße ist das, was am menschlichen Leben schlechthin nicht hinnehmbar ist. Da meint er eben das Sterben und so. Und ich finde ja, also ich finde eigentlich wenn eine Predigt was von Gott erzählen will, dann dann muss sie irgendwie an der Grenze sein. Das heißt ja nicht, dass ich jeden Sonntag irgendwie mir irgendwelche Pointen ausdenken muss, oder das heißt ja auch nicht, dass ich die Gemeinde irgendwie verärgere, nur um der Provokation willen, aber ich glaube schon, dass man sich in Predigten ganz schön was trauen kann und auch trauen muss.
Sehr schön. Wenn wir vom Karneval zur Predigttheorie kommen, dann haben wir einen Podcast mit Holger Püker gehabt. Lieber Holger, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe zwei Sachen zum Schluss noch. Und das eine ist etwas, was nur ich sagen kann, was nur wir sagen können und nicht du. Wir können Werbung für deine Bücher machen. Denn du hast nicht nur das wunderbare Buch über die protestantische Karnevalsrezeption in die Transformation konfessioneller Mentalität geschrieben, sondern du bist auch Autor verschiedener anderer Bücher, zum Teil sehr, sehr nützlicher Bücher. Also versteht man, was du liest, ein Buch für Lektorinnen und Lektoren im Gottesdienst, aber auch Cartoonbücher, Schwarz macht schlank oder Pappe zu Pappe, Glas zu Glas. Und wer in Westfalen Kirchenzeitungen liest, unsere Kirche, der kennt dich von den, was jeder tun sollte. Wir machen hier einen kleinen Werbeblock für die wunderbare Kirchenzeitung von Bernd Becker, den wir auch schon mal hier zu Gast hatten in unserem Podcast. In diesem wunderbaren Kirchenzeitung bist du auch regelmäßig mit Cartoons drin. Das heißt, du kannst theologisch nachdenken, du kannst aber auch wahnsinnig Sachen witzig auf den Punkt bringen. Und wer irgendwie dem nächsten Geburtstag hat, wo er nicht weiß, was er der Person schenken soll, Holger Püker, Schwarz macht schlank und Pappe zu Pappe, Glas zu Glas, kann ich echt nur empfehlen. Das war das eine. Und das andere, jetzt kommt die Frage zum Schluss, lieber Holger. Es gibt ja im Karneval auch so eine Art Schibbolett. Also stehst du hier oder stehst du da? Alaf oder Hilau? Ja, sagst du Alaf oder sagst du Hilau?
Ich verstehe das Erste, aber was ist das Zweite?
Okay, man merkt, dass du aus Köln kommst und nicht aus Düsseldorf.
Ich lerne ja Fremdsprachen. Ich habe in meiner neuen Heimatstadt habe ich gelernt Wuptika.
Wuptika, das ist das, was man in Wuppertal sagt, um dem Kampf zwischen Alaf und Hilau auszuweichen.
Ja, da muss man auch, glaube ich, speziell drauf sein, um sich sowas auszudenken, aber genau,
Wuptika. Okay, dann dir, deiner Gemeinde und allen Hörerinnen und Hörern ein kräftiges Wuptika zum Schluss. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Alaf, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Tschüss.